Teilstätten. Gestern, heute, morgen. Die Themenwoche auf Radio Potsdam.
Heute ist es Zeit, die Geschichte des Geländes mal ein bisschen genauer zu betrachten. Und dafür habe ich die kompetenteste Partnerin zu Gast, die man dafür finden kann. Bei mir ist Irene Krause. Frau Krause, Sie sind selbstständige Gästeführerin in Beelitz und Beelitz-Heilstätten. Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem Beruf gekommen?
Also wir sind 2001 nach Beelitz-Heilstätten gezogen. Und durch den Umzug, ja, habe ich ganz einfach meine Arbeitsstelle verloren und hatte dann auf dem Arbeitsmarkt eben keine großen Chancen mehr. Mhm. Und nach einem Jahr Suchen habe ich eine Ausbildung gemacht bei der IHK in Potsdam als Gästeführerin und habe mich dann eben selbstständig gemacht.
Sie sind Gästeführerin für Beelitz und Beelitz-Heilstätten. Das ist ja offensichtlich nicht dasselbe. Wo ist denn da der Unterschied?
Ja, also Beelitz kennen ja die meisten Leute ganz einfach wegen des Spargels. Mhm. Der Spargel ist ja Nummer eins in Beelitz. Beelitz ist allerdings eine sehr alte, historische Stadt. Und über diese Stadt und über die Stadtgrenzen hinaus gibt's natürlich auch sehr viel zu erzählen. Und weil wir eben nach Beelitz-Heilstätten gezogen sind, habe ich mich damals ganz einfach im damaligen Museum ein bisschen um Beelitz Stadt bemüht und natürlich direkt um Beelitz Heilstätten. Und von daher ist eben Beelitz und Beelitz Heilstätten, das ca. 4 Kilometer entfernt ist, mein Thema geworden.
Der Name, der weist darauf hin, Heilstätten, da lüfte ich kein Geheimnis, wenn ich sage, die Anlage wurde als Lungenheilanstalt, also als Sanatorium geplant und zwar in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts. Was war denn damals los, dass der Bau dieses Sanatoriums nötig wurde?
Die Landesversicherungsanstalt Berlin, die ja für ihre Versicherten in Berlin eben ja ganz einfach tätig war, hat, nachdem die Sozialversicherungen abgeschlossen waren, das war 1889, alle ihre Versicherten untersuchen lassen. Und man hat damals herausgefunden, dass vor allen Dingen junge Männer zwischen 20 und 24 Jahren ganz extrem an der Lungentuberkulose litten, beziehungsweise damit konfrontiert worden sind durch die extrem schlechten Wohnverhältnisse, mangelndes Essen und natürlich die schwere Arbeit, haben sich die Leute damals angesteckt. Und diese jungen Leute, das war eben die Zukunft des Landes. Und da hat man dann gesagt, wir müssen etwas dagegen tun. Mhm. Und für diese Versicherten sind damals die Heilstätten gebaut worden. Beelitz hat die Landesversicherungsanstalt Berlin damals genommen, weil im Wald, wo jetzt Beelitz-Heilstätten steht, der damalige Bahnanschluss Beelitz war. Und die Berliner konnten ganz einfach dahin transportiert werden mit dem Zug. Und um die Bahn herum hat man dann 1898 mit dem Bau der Heilstätten begonnen.
Der Impuls, der kam also aus der Hauptstadt Berlin. Damals war das eine sich industrialisierende Stadt mit vielen Fabriken und den dazugehörigen Abgasen. Ich nehme also auch an, dass die Wahl auf Beelitz auch deshalb fiel, weil es mit viel Wald und Landwirtschaft wesentlich bessere Luft bot, oder?
Ja, die gute Luft war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Beelitz-Heilstätten eben entstanden ist. Man kann sich das ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was Ende des 19., beginnenden 20. Jahrhunderts in Berlin für eine Luft war. Also die sogenannte Berliner Luft war eigentlich nur Gestank, war nur Industrie, war nur Staub, war nur Dreck. Die Sonne hat man in Berlin ganz, ganz selten gesehen. Vor allen Dingen eben in den Arbeitervierteln. Mhm. Und Beelitz hatte ganz einfach durch seinen großen Waldbestand, also dieser Kiefernbestand, der eben um die Heilstätten herum war, die Kiefern mit ihren ätherischen Ölen haben ja auch die Luft gereinigt sozusagen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt.
Es ging ja auch um die Heilung von Lungentuberkulose. Sie haben es schon angesprochen, eine Krankheit, die uns heutzutage wenig bekannt ist, weil eben so gut wie niemand davon betroffen ist. Was ist denn das für eine Krankheit?
Ja, also es ist tatsächlich so, man denkt immer, Tuberkulose gibt es nicht mehr. Die Tuberkulose kommt wieder. Also das ist nicht vorbei mit der Tuberkulose. Aber in der damaligen Zeit war es ganz einfach so, durch die beengten Wohnbedingungen, durch die schwere Arbeit, hat natürlich diese Krankheit wirklich unheimlich zugenommen. Und wenn man sich überlegt, dass Ende des 19. Jahrhunderts ja jeder dritte Todesfall, jede zweite Arbeitsunfähigkeit von dieser Krankheit abhängig war, das sieht man schon, was das eben für ein Ausmaß war. Also die Tuberkulose wurde auch als die weiße Pest bezeichnet. Und sie wird meistens übertragen durch Tröpfcheninfektion. Jeder Teil des Körpers kann mit Tuberkulose infiziert werden. Das meiste war natürlich die Lungentuberkulose, weil eben über diese Tröpfcheninfektion die Lunge als erstes ja angesprochen worden ist. Und was viele Leute nicht wussten, Kühe übertragen Tuberkulose. Also diese Zoonose, die ist dann erst im 20. Jahrhundert herausgefunden worden. Und damals hat man die Milch nicht abgekocht. Man hat die Kinder, die Kleinkinder mit Milch gefüttert, die von Kühen waren, die auch Tuberkulose hatten. Und so wurden auch sehr viele Kinder angesteckt.
Über die Geschichte der Belitzer Heilstätten spreche ich heute mit der Gästeführerin Irene Krause. Sie kennt das Gelände und die Geschichte wie ihre Westentasche. Und gleich geht's weiter, dann wenden wir uns dem Gelände und mal den Gebäuden zu.
Belitz Heilstätten. Gestern, heute, morgen. Die Themenwoche auf Radio Potsdam. Belitz Heilstätten. Gestern, heute, morgen. Die Themenwoche auf Radio Potsdam.
Die Lungentuberkulose machte zum Ende des 19. Jahrhunderts den Berliner Arbeitern und Arbeiterinnen schwer zu schaffen. Viele tausend Menschen waren von ihr betroffen. Und da die Krankheit natürlich auch vor Kindern nicht Halt machte, entschloss sich die Landesversicherungsanstalt Berlin, ein Sanatorium für TBC-Kranke zu bauen. Wegen der guten Luft und der Bahnanbindung fiel die Wahl für den Standort auf Belitz. Irene Krause ist dort Gästeführerin und bei mir zu Gast. Und mich interessiert jetzt, wie die Heilanstalt eigentlich angelegt wurde.
Also der Ankauf des Waldes, das war ja Belitzer Stadtwald, das waren zuerst 140 Hektar. Die Landesversicherungsanstalt Berlin hat damals 140 Hektar Wald von der Stadt Belitz gekauft und später ist es dann auf 200 Hektar vergrößert worden. Und die Bahnstrecke war ganz einfach der Mittelpunkt. Nördlich der Bahn wurden damals die sogenannten Heilstätten errichtet, südlich der Bahn die Sanatorien. Und der Unterschied war, im Sanatorium sind die Kranken behandelt worden, die nicht ansteckend erkrankt waren. In der Heilstätte wurde dann die offene, die ansteckende Tuberkulose behandelt. Und die Kreischaussee, die praktisch bei der Bahn das Ganze kreuzt, die hat dann die Geschlechter voneinander getrennt. Westlich der Straße waren die Frauenabteilungen, östlich der Straße waren die Männerabteilungen. Und diese strikte Geschlechtertrennung, die ist eigentlich von der Eröffnung 1902 bis zum Ersten Weltkrieg auch durchgehalten worden. Man konnte nicht einfach die Seiten wechseln, also man war richtig eingesperrt.
Sie sagten gerade, in den Heilstätten war man eingesperrt. Ist das vergleichbar mit der Quarantäne aus Infektionsschutz wie bei Corona aktuell?
Das war eigentlich nicht dieser Grund. Es war ganz einfach die Moral damals. Mhm. Männlein, Weiblein sollte getrennt sein. Man hat die Leute nicht weggesperrt. Die durften Besuch empfangen. Also man hat tatsächlich auch gewollt, dass die Familie zu Hause den Kranken auch weiterhin unterstützt. Am Sonntag und am Mittwochnachmittag war Besuchszeit und da durfte man auch die ansteckend Erkrankten besuchen. Also das war nicht verboten. Im Gegenteil, man hat das sogar befürwortet, dass die Leute dann auch wirklich den Familienanschluss nicht verloren haben.
Sie sagten auch, es ging mit 140 Hektar los. Das ist ja schon ziemlich viel Fläche. Kommen wir mal zu den Gebäuden. Ein großer Teil der Häuser ist erhalten. Das sind Gebäude, die sind jetzt mehr als ein Jahrhundert alt. Wie sehen die denn aus und gibt's Unterschiede zwischen dem Frauen- und dem Männerareal?
Also in der ersten Bauphase, da war der Architekt Heino Schmieden. Der hat eigentlich den Grundstock für die ganze Anlage gelegt. 1898 hat er bereits die Anlage so geplant, dass die auf das Dreifache vergrößert werden konnte. Und die Gebäude, die Heino Schmieden errichtet hat, Heizkraftwerk, Frauen-Männer-Pavillons, die Küchen, die Waschhäuser, die stechen ganz einfach aus dem Ganzen wirklich raus. Die Anschlussbauten, die dann Fritz Schulz ab 1905 gebaut hat, bis 1930, bis zur großen Chirurgie, die sind natürlich dem auch ein bisschen angepasst, aber man kann ganz genau sehen, was ist erste Bauphase, was ist zweite Bauphase und was ist dritte Bauphase. Also diese verschiedenen Bauphasen, die kann man ganz, ganz deutlich erkennen, weil der Baustil ist natürlich auch unheimlich modern geworden. Und mit dem Bau der ehemaligen deutschen Lungenheilstätte, die ja jetzt als Parkinson-Klinik genutzt wird, wurde das Ganze dann weiterentwickelt.
Die Anlagen, die müssen ja auch einen unheimlichen Reiz haben, denn da wurde ja auch schon so mancher Film gedreht. Wie wirkt es denn eigentlich auf Sie, wo Sie dort regelmäßig und schon seit langem unterwegs sind und das Gelände den Besuchern nahe bringen?
Das muss man wirklich sagen. Man kann hier wirklich diesen Zauberberg, der beschrieben ist, ja überall, den kann man überall sehen. Die erste Bauphase vor allen Dingen wegen der wunderschönen Hausliegehallen, die an den Krankenhäusern angebaut worden sind. Also das ist schon echt sehenswert, das muss man ganz einfach sagen. Und die Häuser, die jetzt wieder hergerichtet wurden auf dem ehemaligen Frauensanatorium, da ist ja praktisch der Frauenpavillon für Wohnungen hergerichtet worden, das Wäschereigebäude, die Küche, die erstrahlen halt wieder wirklich in dem alten Glanz und dann kann man ganz genau sehen, Mensch, so haben die damals hier ihre Kuren gemacht. Also seit ich in Beelitz-Heilstätten lebe, sammle ich ja wirklich alles, was ich so finden kann. Und unter anderem sammle ich alte Ansichtskarten von Patienten. Und die schreiben dann nach Hause auf den Karten, wir sind in schlossähnlichen Gebäude untergebracht. Das zeigt schon, was das für ein Unterschied zu den Wohnungen der Arbeiter damals war.
Stichwort Zauberberg ist vorhin gefallen. Meinen Sie da den Roman von Thomas Mann? Glauben Sie, er hat sich von den Heilstätten inspirieren lassen? Also mir war so, als hätte er für den Roman das Schweizer Sanatorium vor Augen gehabt, in dem seine Frau Katja war.
Nee, also ist es tatsächlich so, die Beelitzer Heilstätten wurden ja schon 1902 eröffnet. Mhm. Thomas Manns Frau war dann 1912 erst auf dem Zauberberg und alles, was praktisch im Zauberberg steht, das findet man in Beelitz-Heilstätten tatsächlich auch wieder. Oh. Ich habe tatsächlich in der Schule noch Thomas Mann lesen müssen. Das war für mich damals sehr schwierig zu lesen. Aber als ich dann nach Heilstätten gezogen bin, habe ich mir das Buch nochmal gekauft und habe es ganz intensiv gelesen. Und wirklich alles, was da drin steht, das finde ich in Heilstätten wieder.
Okay, das wäre also eine lohnende Lektüre, wenn man sich mit der Sanatorienkultur um die vorletzte Jahrhundertwende vertraut machen möchte. Nach den Regionalnachrichten geht's hier weiter durch das zauberhafte und geheimnisvolle Gelände der Beelitz-Heilstätten.
Beelitz-Heilstätten. Gestern, heute, morgen. Die Themenwoche auf Radio Potsdam. Beelitz-Heilstätten. Gestern, heute, morgen. Die Themenwoche auf Radio Potsdam.
Nach wie vor mit Frau Krause. Wie sah denn eigentlich ein Kuraufenthalt damals in etwa aus? Ich nehme an, man kam mit einer TBC-Diagnose nicht nur für eine Woche her, oder?
Dieser Aufenthalt, der war ganz unterschiedlich. Also ich habe Karten, da schreiben die Patienten, sie müssen 6 Wochen bleiben. Andere schreiben, sie müssen 26 bis 32 Wochen bleiben. Also das ist schon eine wahnsinnig lange Zeit gewesen. Und diese Aufenthalte, die wurden natürlich dann tatsächlich auch ein bisschen lockerer gestaltet. Also die Patienten, die konnten dann im Park in den sogenannten Beelitzer Alpen spazieren gehen. Das ist nichts weiter gewesen, die Beelitzer Alpen, als der Bauaushub von den Gebäuden. Den hat man dann immer an den Rand gebracht, hat dann Berge und Täler entstehen lassen. Also es gab da wirklich alles, um ganz einfach ein bisschen Abwechslung zu haben. Es gab ein Sommertheater, es gab Bühnen, es gab Lauben. Und das Tollste, das war dann für die Patienten immer der Sechsertop. Also Der wurde danach benannt. Man hat ein Holzhäuschen gebaut und einen Topf dahingestellt. Die Leute, die dahin wollten, die haben dann einen Sechser reingeworfen. Das sind 5 Pfennige gewesen. Und dann konnte man da ganz einfach sich verlustieren. Man konnte was trinken und man hat sich natürlich die Zeit da auch erholt dabei.
Wir reisen mal ein bisschen weiter. Irgendwann kam ja die Zeit des Ersten Weltkriegs und bei den massenhaft versehrten Soldaten liegt der Verdacht nahe, dass die Heilanstalt anders genutzt wurde. Wie ging es denn in der Zeit von 1914 weiter?
Die Heilstätten sind am 1.8.1914 geräumt worden. Also die Patienten, die dann die Heilstätten letztendlich bevölkerten bis dahin, die wurden entlassen. Bis auf die schwerer Erkrankten, die sind dann so nach und nach Hause geschickt worden. Und es hat gar nicht lange gedauert. Dann sind schon die ersten Züge angekommen und haben da die verwundeten Soldaten letztendlich abgeladen. Die Heilstätten waren ruckzuck voll mit verwundeten Soldaten. Zuerst hat man die Sanatorienseite belegt und dann später wurde natürlich auch die Heilstättenseite belegt. Und es ist dann ein bisschen Unmut entstanden unter der Berliner Bevölkerung, die ja noch arbeiten musste, dass man sämtliche Krankenhäuser, sämtliche Sanatorien nur noch für Kriegsverwundete letztendlich genutzt hat. Und im Vorwärts habe ich dann einmal einen Artikel gefunden und da wird sich darüber auch beschwert. Und da hat man dann ein Krankenhaus, das 1907 eröffnet worden ist, das ist jetzt die heutige Neurologie, die hat man dann für normale Patienten wieder freigemacht und da standen dann 300 Betten für normal Erkrankte wieder zur Verfügung. Ansonsten war alles belegt.
Wie ging es weiter mit dem Sanatorium, nachdem der Krieg beendet war? Wurde dort dann wieder Tuberkulose behandelt?
Ja, genau. Also 1919 waren dann praktisch noch verwundete Soldaten da. Und ab Mitte 1919 hat man wieder angefangen, eben die Heilstätten mit Arbeitern zu belegen. Allerdings hat man dann nur noch Frauen in Beelitz-Heilstätten aufgenommen. Also bei den Männern hat man dann gesagt, die können weiter weg, denn nach dem Krieg war natürlich auch die Versorgung mit Lebensmitteln sehr, sehr schwierig und auch die Versorgung mit Kohle. Also es ist ja damals das Kraftwerk alles selbst betrieben worden und diese Steinkohle, die dort verbrannt worden ist, die war dann auch schwer zu bekommen. Und von daher hat man dann ab 1922 auch den nördlichen Teil über ein Jahr stillgelegt, weil ganz einfach die Versorgungslage zu schlecht war. Und es wurden eben in der Zeit dann auch wirklich nur Frauen dort behandelt.
Wenn nur Frauen dort behandelt wurden, da frage ich mich dann reflexartig, konnten Frauen damals überhaupt einfach auf Kur gehen? Also konnten sie damals das einfach frei entscheiden?
Also das Problem mit Frauen, die verheiratet waren, das kann man ganz deutlich an der ersten Bauphase sehen. In der ersten Bauphase war für die Frauen gerade mal ein Drittel der Betten vorgesehen. Das heißt jetzt nicht, dass die Frauen weniger krank waren. Die Frauen waren meistens nicht versichert. Wer zu Hause war, die Familie versorgt hat, die Kinder versorgt hat, hatte keinen Versicherungsschutz. Und dieser Familienversicherung, die ist eigentlich dann erst 1919 nach der Revolution entstanden. Erst dann waren Frauen und Kinder versichert. Man hat in erster Linie eben fast unverheiratete beziehungsweise junge Frauen, die eben ein Versicherungsverhältnis aufgenommen, weil wer keine Versicherung hatte, konnte keine Kur machen.
Wie es mit Beelitz-Heilstätten weiterging zur Mitte des 20. Jahrhunderts, der Kampf um Berlin und was danach kam, darum geht's dann gleich in der Themenwoche hier bei Radio Potsdam.
Beelitz-Heilstätten. Gestern, heute, morgen. Die Themenwoche auf Radio Potsdam. Beelitz-Heilstätten. Zeitstätten. Gestern, heute, morgen. Die Themenwoche auf Radio Potsdam.
Bei mir im Studio ist die Gästeführerin Irene Krause, die in Beelitz und Beelitz-Hallstätten arbeitet und der so ziemlich jedes Detail der Ortsgeschichte vertraut ist. Frau Krause, als im April 1945 die Rote Armee auf Berlin zumarschierte, trafen sich die erste weißrussische und die erste ukrainische Front nicht weit von Beelitz bei Ketzin. Hier in den Wäldern fanden Kämpfe statt. Wie war denn das in Beelitz in den Heilstätten?
Es gab direkt in Beelitz-Heilstätten eigentlich keine richtigen Kriegshandlungen. Es war lediglich so, am 26. April 1945 ist die Rote Armee in Beelitz-Heilstätten einmarschiert. Und in der Zeit 27. 29. April hat dann die 12. Armee unter General Wenck die Heilstätten zurückerobert. Und da gab es Kampfhandlungen. Und bei diesen Kampfhandlungen ist auch dieses jetzige Alpenhaus ausgebrannt. Also die Heilstätten an sich sind nie bombardiert worden. Es gab natürlich bei dieser Evakuierung damals Schäden. Die Kapelle ist beschädigt worden. Die wurde ja dann in den 70er Jahren abgebrochen. Es gab ein Haus der unverheirateten Ärzte. Das ist auch beschädigt worden. Das stand während der ganzen russischen Zeit noch. Da haben die Sowjets sogar ihre Kartoffeln noch drin gelagert. Ist dann abgebrochen worden. Aber große Kampfhandlungen gab es eigentlich nicht. Die Heilstättenärzte haben sich sozusagen mit der weißen Fahne ergeben.
Das war in Anbetracht der militärischen Tatsachen auch klüger. Jedenfalls wurde damit ein neues Kapitel in der Geschichte dieses Areals aufgeschlagen, denn die Rote Armee blieb ja erst in der sowjetischen Besatzungszone, später in der DDR und auch noch bis zum Zerfall der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre. In dieser Zeit war hier das größte Lazarett, das die Sowjetunion außerhalb ihres eigenen Staatsgebiets hatte. Und das ist schon ein wenig bizarr, denn so groß war die DDR ja auch nicht. Können Sie erklären, wieso das größte Lazarett der Roten Armee ausgerechnet im kleinen Beelitz war?
Ja, also es ist tatsächlich so gewesen, dass nicht nur die Stationierten aus der ehemaligen DDR dort untergebracht waren. Der ganze Ostblock war irgendwie an Heilstätten angebunden eigentlich. Heilstätten hatte zu sowjetischer Zeit wahnsinnig gute Ärzte. Und wenn im Ostblock dann ja letztendlich Bedarf war, sind die Leute natürlich auch nach Heilstätten gekommen. Also man hat wirklich die historischen Heilstätten komplett genutzt als Militärhospital. Es gibt keine Zahlen, wie viele Sowjets da waren, aber es war einfach alles belegt.
1994 zieht die Rote Armee ab und verlässt dann die Heilstätten. Jetzt tauchte, nehme ich an, eine Eigentumsfrage auf, oder? Also ursprünglich gehörte es der Landesversicherungsanstalt Berlin. Wurde das Areal dann zurückgegeben oder fiel es der Gemeinde in den Schoß?
Mit dem Abzug der Roten Armee ist das Gelände wieder an die Rentenversicherung zurückgegeben worden. Mhm. Also die Rentenversicherung als Nachfolgegesellschaft der Landesversicherungsanstalt hat ihr Eigentum wieder zurückerhalten. Die Stadt Beelitz hat sich natürlich bemüht, Leute zu finden, die da etwas wieder draus machen. Aber die Stadt Beelitz war einfach auch zu klein dazu. Und die hatten so große Probleme mit ihrer Gemeinde selbst. Sie waren ja nicht Eigentümer, denn die Eigentümer war die Rentenversicherung. Und die Rentenversicherung hat sich dann letztendlich ja drum gekümmert, das Gelände an den Mann wiederzubringen. Und 1995 gab es ja dann den ersten Investor. Roland Arnst wollte ja damals Heilstätten wieder herrichten. Und ein Krankenhaus, das eben heute Neurologie ist, das ist ja wirklich 100%ig denkmalgerecht wieder hergerichtet worden. Und Roland Arnst hat damals schon die Idee gehabt, mit dem Bau von neuen Eigenheimen die Finanzierung zu schaffen, um das alte wieder herzurichten. Aber wahrscheinlich war einfach die Zeit noch nicht reif dafür. Und es gab nicht sehr viele Leute, die aufs Land ziehen wollten. Und letztendlich ist das dann gescheitert.
Zum Abschluss habe ich noch eine eher persönliche Frage. Sie haben das Gelände ja oft durchstreift, kennen es bei jeder Tages- und Jahreszeit. Was fesselt Sie beziehungsweise was begeistert Sie so dran?
Also die Heilstätten haben schon früher Ansteckungspotenzial gehabt und ich glaube, das ist geblieben. Als ich das erste Mal das Gelände gesehen habe, habe ich nur gedacht, wow. Also ich kannte Heilstätten nicht. Es ist eigentlich ganz zufällig gewesen, dass ich nach Heilstätten gekommen bin, damals mit meinem Mann. Und es ist wirklich wunderschön. Also man kann heute noch sehen, dass man sich damals wirklich richtig Gedanken gemacht hat. Man kann heute noch sehen und natürlich auch erleben, was die damaligen Planer wirklich für die arbeitende Bevölkerung geschaffen hat. Mhm. Und das ist einfach faszinierend. Und mit jeder Führung, mit jedem, sagen wir mal, mit jeder Konversation, die ich mit Gästen habe, erfährt man auch oft Neues und die Leute sind auch begeistert und das begeistert einen natürlich auch selbst.
Ein Ausflug nach Beelitz-Hallstätten ist also einfach wirklich jedem hier in der Region ans Herz gelegt. Irene Krause bietet dort Führungen über das Gelände und durch einige der Ruinen an und ich hatte heute das große Vergnügen, mit ihr eine kleine Zeitreise durch das ehemalige Lungensanatorium in Beelitz zu machen. Vielen lieben Dank dafür.
Beelitz-Hallstätten. Gestern, heute, morgen. Die Themenwoche auf Radio Potsdam.